SWR Aktuell Wirtschaft mit Uwe Bettendorf.
Corona hat vieles verändert. Die Welt steht vor großen Herausforderungen. So die Botschaft von Internationalem Währungsfonds und Weltbank auf ihrer traditionellen Frühjahrstagung. Wachsende Armut, Ungleichheit bei der Bekämpfung der Pandemie, zunehmende Gewalt. Dazu Probleme mit weltweiten Lieferketten und Belastungsproben für soziale Sicherungssysteme, falls überhaupt vorhanden. Die Pandemie habe noch einmal drastisch vor Augen geführt, wie wichtig eine neue globale Wirtschafts- und Entwicklungspolitik sei. Aus Washington berichtet Arthur Landwehr.
Die Weltbank genauso wie der Internationale Währungsfonds wollten zum Motor eines solchen neuen Ansatzes werden, sagt IWF-Generaldirektorin Kristalina Georgieva.
If we don't do it, then we risk inequalities to deepen and to hold societies and to hold growth back.
Wenn wir das nicht tun, dann droht die Ungleichheit immer tiefer zu werden. Dann wirft das nicht nur bestimmte Gesellschaften zurück, sondern verhindert auch weltweit Wachstum. Mit den beiden zusammen diskutiert Janet Yellen, die amerikanische Finanzministerin und frühere Chefin der amerikanischen Notenbank. Natürlich würden die USA alles dafür tun, dass das Land so glimpflich wie möglich aus der Krise komme. Aber die wichtige Erkenntnis sei auch, dass das allein nicht mehr ausreiche. Es ist die Verantwortung der Industriestaaten, dafür zu sorgen, dass Jahrzehnte an Fortschritt beim Kampf gegen Armut in der Welt nicht einfach zunichte gemacht werden. Die von Joe Biden geplanten, mehrere Billionen Dollar teuren Pakete für Konjunktur und Infrastruktur seien für die USA, würden aber den Rest der Welt mitreißen.
Stronger growth in the US is going to spill over positively to the entire global outlook.
Größeres Wachstum in den USA schafft positive Effekte für die ganze Welt. Das allein aber reicht vielen nicht, ist ihnen einfach zu unbestimmt. Und deshalb wird bei der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank viel darüber diskutiert. Wie macht man auch kleinere Volkswirtschaften widerstandsfähig? Wie schafft man den Umschwung zu einer nachhaltigeren Weltwirtschaft, die wirklich auch alle mitnimmt? Die Weltbank will sich bei den von ihr geförderten Projekten ebenso wie der IWF daran ausrichten, was sie für das Klima bedeuten, was sie für eine nachhaltige Entwicklung und mehr Gerechtigkeit bringen. Aber da sei noch sehr viel zu tun, so Georgieva. Der erste Schritt sei jetzt erst einmal eine faire Spritze.
A fair shot in the arm everywhere, so we can bring the pandemic to a durable end.
Das sei eine für den Arm, um die Pandemie zu Ende zu bringen. Ein Seitenhieb gegen die reichen Länder, die derzeit beim Impfstoff vor allem an sich denken.
But also a fair shot to a chance for a better life.
Es gehe aber auch darum, weltweit den Menschen eine faire Chance auf ein besseres Leben zu geben.
Über die Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington berichtete Arthur Landwehr. Bei dem Treffen geht's auch um das Thema Steuergerechtigkeit. Seit 30 Jahren liefern sich Länder und internationale Konzerne ein Wettrennen um die niedrigsten Steuersätze. Und so kommt es, dass Weltkonzerne wie Google, Apple oder Facebook oft weniger Steuern zahlen als ein deutscher Mittelständler. Doch das könnte sich bald ändern. Ausgerechnet US-Finanzministerin Janet Yellen hat sich jetzt für eine globale Mindeststeuer stark gemacht. Gabriel Felbermayr, Präsident vom Kieler Institut für Weltwirtschaft, für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass diese ja vielleicht sogar historische Chance genutzt werden kann?
Ja, die Chance ist relativ groß, würde ich sagen. Die Amerikaner haben ja in den letzten Jahren eher gebremst. Vor allem Donald Trump hielt gar nichts davon, seine eigene Steuerpolitik an internationale Regeln zu binden. Die Europäer sind da schon sehr viel eifriger unterwegs gewesen. Und wenn jetzt Europa und die USA zusammenarbeiten, dann gibt es hier wirklich die Möglichkeit, und sie ist durchaus historisch, zu einer globalen Mindestbesteuerung zu kommen, jedenfalls für eine Gruppe von Ländern.
Die USA waren bisher gegen eine solche Mindeststeuer. Sie haben das angedeutet. Wie kommt es denn jetzt zu diesem Paradigmenwechsel, der ja selbst von Amazon-Chef Jeff Bezos gefordert wird?
Naja, zum einen ist es sicherlich so, dass der neue US-Präsident sehr große Aufgaben übernommen hat. Er will die Infrastruktur in Amerika grunderneuern, dafür braucht er Geld. Er holt sich schon viel von den Finanzmärkten, indem er Schulden aufnimmt, aber er wird sicherlich auch in den USA sehen müssen, wo er Einnahmen herkriegt. Und die von Ihnen angesprochenen Google, Apple, Facebook und viele andere Digitalkonzerne zahlen ja nicht nur in Europa keine Steuern, auch in den USA nicht. Oft sind es ja Steueroasen in der Karibik oder auch in Europa, in Irland zum Beispiel, die hier ein Problem darstellen. Und da kann die USA nur Fortschritte erzielen, wenn sie kooperieren, insbesondere mit den Europäern. Und das zweite Argument für Biden ist, er will diese doch drastische Steuersenkung, die Trump vorgenommen hat, von 35% auf 21%, zumindest teilweise wieder rückgängig machen. Und dazu braucht er eine internationale Absicherung.
Es geht also nicht um Altruismus, sondern dahinter steckt auch die Überlegung, dass man höhere Steuern im eigenen Land nur durchsetzen kann, wenn nicht die Gefahr besteht, dass sich dann die Konzerne in Steueroasen absetzen.
Ja, genau. Das ist die große Sorge und sie ist absolut berechtigt. Denn wie gesagt, viele Konzerne zahlen auch in den USA wenig Steuern. Und oft ist da genau Europa das Problem, neben anderen Steueroasen natürlich. Und der Wahlkampf von Joe Biden, der war ja ganz sicher auch geprägt von dieser Idee, wieder mehr Verteilungsgerechtigkeit in den USA herzustellen. Und das bedeutet eben auch, dass am Ende die Aktionäre der großen Unternehmen mehr beitragen müssen zur Finanzierung des Gemeinwesens in den USA.
Welche Folgen hätte denn eine Einführung einer Mindeststeuer für Deutschland?
Das ist eine komplizierte Sache, denn einerseits ist es natürlich gut für ein Hochsteuerland wie Deutschland, dass im Ausland die Steuersätze zumindest einer Mindestbesteuerung unterliegen, also nicht so niedrig sein können, wie sie teilweise jetzt sind. Denn das führt ja dazu, dass auch deutsche Unternehmen Wertschöpfung ins Ausland verlagern oder gar vielleicht Produktion. Und das hat dann für Deutschland nicht nur den Effekt, dass der Finanzminister weniger Steuern einnimmt, sondern das kostet dann eben auch tatsächlich Wohlstand. Aber man muss sehr genau auf das Kleingedruckte achten. Und man muss über das Thema Bemessungsgrundlage sprechen. Denn der Steuersatz allein ist nicht das Einzige. Es geht auch um die Frage, was soll denn eigentlich besteuert werden? Welche Schlupflöcher gibt es? Wie definiert man eigentlich die Steuerbasis? Und da muss Deutschland aufpassen, dass es als großes Exportüberschussland nicht in die Bredouille kommt.
Aber sollten die Steuern dort anfallen, wo die Unternehmen ihre Geschäfte machen, Stichwort Ziellandprinzip, dann würde das doch bedeuten, dass zum Beispiel deutsche Autokonzerne wie Daimler einen Großteil der Abgaben in China entrichten müssten, weil dort die größten Gewinne erwirtschaftet werden. Wären also auch Steuerausfälle für eine Exportnation wie Deutschland möglich?
Das ist genau das Thema, wo der deutsche Finanzminister sehr gut aufpassen muss, dass diese internationalen Reformbestrebungen nicht zum Nachteil Deutschlands gereichen. Und ganz zentral ist, glaube ich, dass trotz der Herstellung einer gewissen Steuergerechtigkeit und dieser Mindestbesteuerung nicht eines passiert, nämlich dass deutsche Unternehmen am Ende mit höheren Steuern belastet werden. Denn das würde gerade jetzt im Ausgang aus der Corona-Krise eher auf das Wirtschaftswachstum negativ wirken. Und das kann der Finanzminister sicher auch nicht wollen.
Danke an Gabriel Felbermayr, Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Corona-Soforthilfen für Selbstständige und Kleinstunternehmen dürfen nicht gepfändet werden. Die Soforthilfen dienten ausschließlich der Existenzsicherung und nicht der Befriedigung von Gläubigeransprüchen. Das hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschieden.
Die Begründung der Bundesrichter? Die Soforthilfe solle finanzielle Notlagen mildern, vor allem Geldknappheit überbrücken. Und ganz ausdrücklich, sie seien nicht dazu da, Schulden zu tilgen, die vor dem ersten Shutdown im März 2020 entstanden sind. Im entschiedenen Fall hatte eine Selbstständige aus dem Raum Euskirchen bei einem Gläubiger Schulden von mehr als 12.000 Euro. Sie hatte ein Pfändungsschutzkonto eingerichtet, monatlich 1.200 Euro waren damit pfändungsfrei. Als 9.000 Euro NRW-Soforthilfe 2020 auf diesem Konto einliefen, wollte der Gläubiger das Geld pfänden lassen. Das verbietet der BGH. Corona-Soforthilfen seien vergleichbar mit ebenfalls nicht pfändbaren Sozialleistungen. Selbst wenn ein Unternehmer die Corona-Soforthilfe zu Unrecht erhalten hat, darf sie ihm nicht weggepfändet werden, denn er muss sie an den Staat zurückzahlen. Bernd Wolf, Karlsruhe.
Der deutsche Automarkt kommt nicht in Fahrt. Von Januar bis März ging die Zahl der Neuzulassungen um 6,4% auf gut 650.000 Fahrzeuge zurück. Auch die stärkere Nachfrage im März konnte die Schwäche zum Jahresauftakt nicht wettmachen. Damals war der Markt wegen des neuerlichen Lockdowns und dem Auslaufen der Mehrwertsteuersenkung stark eingebrochen. Fast alle Automarken verzeichnen einen kräftigen Rückgang. Daimler liegt mit gut 15% im Minus. Zu den wenigen Ausnahmen mit deutlichen Zuwächsen auf dem deutschen Markt gehören der E-Auto-Hersteller Tesla und die BMW-Tochter Mini. Damit zur Börse. Die europäische Arzneimittelagentur EMA empfiehlt den Impfstoff von AstraZeneca weiter als wirksames Mittel gegen die Corona-Pandemie. Dennoch hat die Aktie des schwedisch-britischen Konzerns heute nachgegeben.
Die Brüsseler Impfbehörde EMA meldete sich gegen 16 Uhr zu Wort. Die Thrombosefälle sollten als sehr seltene Nebenwirkung des Impfstoffs in den Beipackzettel kommen. Dennoch, von Brüssel aus will man den Einsatz des Impfstoffs nicht einschränken, weder nach Alter noch nach Geschlecht. Das klingt aus Unternehmensperspektive von AstraZeneca nach einer guten Nachricht. Dennoch, die Titel des Unternehmens verlieren an der Londoner Börse genau 1%. Denn die britische Impfkommission urteilt anders. Sie sagt, alle unter 30 sollten einen anderen Impfstoff bekommen. Zum Ende des Computerhandels steht der deutsche Leitindex bei 15.176 Punkten und schließt ein 0,25% im Minus. Viktor Goldka, ARD Börsenstudio, Frankfurt.